Du Gott des Friedens, lass dieser dein Frieden, deine Wesensart in uns als Richter regieren, in unserem Herzen. Gib, dass wir in diesem Frieden hören und auch sprechen. Öffne uns das Verständnis für das, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Heute, wo die Zeit dem Ende zugeht, dass wir geöffnete Augen haben bekommen für das, was notwendig ist, für die Gemeinde. Denn wir stehen als Gemeinde im schärfsten Kreuzfeuer des Feindes. Und dein Wort sagt sogar, dass du für die, die nicht glauben, die nicht gegründet sind und gewurzelt im Wort, durch den Geist gehalten werden, dass auch sie noch kräftige Irrtümer von dir gesandt bekommen. Wir möchten in der Klarheit und in der Wahrheit unseren Weg gehen, aber das musst du uns schenken. Das liegt nicht in uns, denn unser Fleisch verdirbt alles. Das Beste und das Schönste, das sind die toten Fliegen, die die köstlichsten Salben zerstören und stinkend machen. Lieber Vater, bitte gieße uns deinen Frieden ein, um Jesu willen. Wir danken dafür, dass es dein Wohlgefallen ist, uns in Jesus Christus wohlzutun. Amen.
Amen.
In unserem Thema die Entwürfe des Herzens. Lassen wir uns noch einmal grüßen von dem wunderbaren Wort in Römer 8, Vers 26 und 27. Ich frage noch zuerst, verstehen alle so, ist die Übertragung gut? Auch ganz hinten. Nein. Römer 8, 26. Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, wieder der Geist selbst. Warum der Geist Gottes selbst aller Herzen erforscht, dürfen wir in diesen Tagen und Stunden kennenlernen, verstehen lernen. In den Worten der Sprüche Salomos, aus denen Bruder Luban gestern Abend vorgelesen hat, haben wir wiederholt hören können, um Weisheit Gottes zu verstehen, um Gerechtigkeit zu verstehen, um die Gedanken Gottes zu verstehen, sind diese Sprüche gegeben. Ich bleibe einen Moment stehen an diesem Wort verstehen. weil im Gleichnis vom sogenannten vierfachen Ackerfeld etliches von dem guten Samen des Sämanns, des Wortes, fiel auf den Weg längs hin, kamen die Vögel und pickten's auf. Jesus erklärt, was das bedeutet. Das sind die, die das Wort Gottes hören und nicht verstehen. Ja, liebe Geschwister, das verstehen wir jetzt gerade auch nicht. Ne? Was können die dafür, dass sie es nicht verstehen? Wieder ein einfaches Wort.
Und fürchten sich dann noch den zu fragen, der es aufschließen könnte. Die fürchteten sich, ihn zu fragen, die Jünger.
Großartig. Auch das noch. Und nun? Jetzt wollen wir nicht auf die Welt und auch auf unsere Umgebung blicken, wenn ich jetzt das Wort ausspreche. Böse Menschen, jetzt denken wir an alle anderen, nicht? Wir sind ja die heiligen Frommen hier. Ne? Böse Menschen verstehen das Recht nicht. Es kommt das große Aber. Gewaltig, einfach, wunderbar. Aber die den Herrn suchen, suchen nur. Verstehen alles. Haben wir das verstanden?
Weißt du, wo das steht? Sag das mal. Es steht auch in Sprüchen.
Ja.
Ich sag aber.
Ja, ich weiß nur, dass es in den Sprüchen steht. Genügt. Ja, es kommt doch. Die aber den Herrn suchen, verstehen alles. Und zwar, wer wirklich Gott, den Herrn, von ganzem Herzen sucht, hat er eine Verheißung. Der wird ihn finden. So. Wer den Herrn wirklich von Herzen sucht und irgendein Wort dieses Herrn hört, der weiß sofort, aha, das ist Wahrheit. Der versteht das. Der versteht das. Und das nächste Wort und das übernächste, alles was aus dem Munde des Herrn kommt, versteht er langsam, aber sicher, wachstümlich, bis es soweit ist, dass er wie viel versteht. Alles versteht, ihr werdet es aber hernach verstehen. Und an jenem Tage, wenn die Vollendung Gottes erreicht ist, dann gilt welches Wort? Werdet ihr mich nichts mehr fragen. Haben wir dann alles verstanden? Ja. Ganz wunderbar. Dann können wir nur noch staunen und anbeten. In dieser Weise dürfen wir hier zu denen gehören, die alles verstehen. Und ein Wort des Apostel Paulus an Timotheus, seinen jungen Mitarbeiter: Beachte, was ich dir sage. Denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Das habe ich mir merken dürfen als Jüngling, als junger Mann zum Glauben gekommen. Der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. So, und jetzt stehen wir vor dem Thema, unter dem Thema die Entwürfe des Herzens, wobei es um folgende 7 Punkte, Fragen, Probleme geht, die nur unsere Bibel aufwerfen kann. Probleme stellen, Fragen stellen kann. Erstens, der Wille und sein Wirkungskreis. Großes Problem, Fragenkomplex. Zweitens, der Sitz und die Zentralbedeutung der Gedanken des Herzens. Drittens, der Ansatzpunkt für die Gerichte Gottes. Und zwar betone ich, für die Gerichtsweise und Gerichtsordnung, die dann vollzogen wird, wenn Gott selber richtet, durch den Geist, im Gegensatz zu den Gerichtshoheiten, es seien Engel oder Menschen, mit einem Wort Geschöpfe, im Gegensatz zu den Gerichtspraktiken von Engeln und Menschen, hat unser Gott eine ganz besondere, ganz andere Art seiner Gerichtspraxis. Der Ansatzpunkt für die Gerichte Gottes, wenn er selber richtet. Viertens, die Zuvorbestimmung Gottes und das Gericht. Paulus greift da diese Sache auf und stellt die Frage, ja, wenn Gott alles zuvor bestimmt hat, was geschehen soll, was richtet er noch? Ne? Was kann das Geschöpf dann dafür, wenn alles zuvor bestimmt ist? Das war der vierte Punkt, die Zuvorbestimmung und das Gericht. Fünftens, der Wesensunterschied des Gläubigen zum ungläubigen Menschen. Sechstens, Gott verstockt Herzen. Warum? Wozu? Was kann der dafür, wenn Gott ein Herz verstockt? Siebtens, Gott bewirkt das Wollen und das Vollbringen. Aber was bleibt uns noch übrig? Ne? Und darf ich schnell sagen, zu kapitulieren. Ne? Aber das alles, alles muss richtig verstanden werden. Nochmal Römer 8. Wir wissen nicht, wie es sich gebührt, was wir bitten sollen, gottgemäß, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Die würden wir nicht verstehen, diese unaussprechlichen Seufzer des Geistes. Die versteht nur Gott. Er nimmt sich ja unserer Schwachheit an. Ausgerechnet der Heilige Geist, der genau das Gegenteil von dem ist, wie wir daherkommen. Unheilig vom Scheitel bis zur Sohle. Müssten wir zu Tode erschrecken, wenn wir diesem Heiligen Geist begegnen. In dem Zustand, in welchem wir daherkommen. Allen Grund zu Tode erschrecken. Und da gibt es nach dem Gesetz keine Gemeinschaft zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen. Unmöglich nach dem Gesetz. Aber das dem Gesetz Unmögliche hat Gott möglich gemacht auf Golgatha. Und nun ist es ja genau das Gegenteil aufgrund von Golgatha, dass es gerade der Heilige Geist ist, der sich meiner, dem Unheiligsten, in seiner Schwachheit annimmt. In einer Weise, wo die Seufzer einer Mutter, einer Großmutter, einer Urgroßmutter überhaupt nicht in Frage kommen für verlorene Enkel, für entgleiste Kinder und Söhne und Töchter und dergleichen. Das ist alles aussprechbar. Der Heilige Geist seufzt vor Gott zu unseren Gunsten mit unaussprechlichen Seufzern und bewegt so ständig das Herz unseres Gottes und das Herz Jesu Christi. Und jetzt Vers 27. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er, der Geist, verwendet sich für heilige Gottgemäß. Durch diese Transformation des Heiligen Geistes, unsere Bitten, unser Flehen, unsere Seufzer vor Gott, verwandelt er so, dass die vor Gott in vollkommener Gotteswürdigkeit und Heiligkeit und Vollkommenheit erscheinen. Dürfen wir also weiter seufzen und nicht wissen, um was geht es eigentlich. Und jetzt eine Frage, sehr wichtig in unserem Thema. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn, die innerste Situation und Beweggründe unseres Wesens sind. Meine Frage heißt jetzt, weiß der Geist sowieso schon alles, was da drin ist? Oder muss er zuerst eine mühsame Forschungsarbeit leisten, bis er weiß, was da drin alles kreucht und fleucht? Blöde Frage. Das ist schon beantwortet hier, nicht? Aber warum habe ich so Nachdruck darauf gelegt? Der Geist selbst steht vor uns, ist in unsere Herzen ausgegossen. Der Geist selbst. Er forscht unsere Herzen. Und erst nachdem er die Forschungsarbeit durchgeführt hat, weiß er, was da drin ist. Jetzt bleiben wir hier stehen, einen Augenblick. Wenn ich sage, morgen fliege ich in jene Gegend auf unserer Erde so und so, um diese Gegend zu erforschen. Was gebe ich dann heute zu? Heute ist mir jene Gegend noch eine unbekannte Größe. Jetzt bin ich hingeflogen und bin dort und betreibe nun Forschungsarbeit, bis ich alles erkannt habe, kenne und erkannt habe. Bin ich in die Gegend gekommen, um dort etwas, auch nur das Geringste, zu verändern, wenn ich gekommen bin, um die Gegend zu erforschen? Nein. Ich will ja wissen, nicht, was ich daraus machen kann, sondern wie es da aussieht. Nicht? Aha. Konsequenz. Die Vorgänge im Innersten unserer Herzen, und jetzt kommt das Wort Gottes, Sprüche 16, Vers 1, sind Sache des Menschen. Da drin kann der Mensch tun und lassen, wollen, was er will. In einer solchen Freiheit, dass Gott selber und der Heilige Geist selbst zuerst was nicht weiß, was wir da drin machen. So vollkommen ist das unsere Sache. Und sogar er, der Geist selbst, muss zuerst was machen? Zu forschen beginnen? Was ihm noch ganz unbekannt ist vorerst. Warum? Der Mensch ist ja im Bilde Gottes geschaffen. Stimmt das? Jawohl. sein Gleichnis? Hat Gott einen freien Willen? Bitte? Sag mal deutlich. Ja. So. Gott hat einen freien Willen. Und der Mensch ist sein Bild, sein Gleichnis. Muss dann beim Abbild von diesem Gottesbestand eines freien Willens auch irgendetwas von der Sorte vorhanden sein. Sonst ist ja nicht sein Bild. Das ist ja gerade ein wesenhafter Punkt. Jetzt sage ich ein kurzes Wort. Da können wir drüber nachdenken, wiederkauen, einfach und gewaltig. Der Mensch kann da drin wollen, was er will, im Verborgenen des Herzens, überlegen, was er will, tun und lassen da drin, was er will. Aber er kann nie nach außen tun, was er will. Das ist ein Unterschied. Nach außen kann er nur das tun von den kleinsten Dingen bis zu den größten Geschehnissen, was Gott, nachdem er alles da drin, was unsere Sache ist, erforscht hat und dann darum weiß, nicht? Der aber die Herzen erforscht, der weiß jetzt, nicht? Nachdem er die Forschungsarbeit vollzogen hat. Jetzt weiß er, was da drin ist. Vorher nicht. Nachdem Gott nun weiß, nehmen wir mal den Arthur Muhl, was der jetzt in seinem Herzen beschlossen hat, zu tun. Gott erforscht, jetzt weiß er. Jetzt überlegt er, kann ich ihm das, was der jetzt tun will, und vorerst aus unserem Herzen, von Natur aus kommen nur was für Dinge da heraus? Bitte? Wie ist das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens von Jugend auf den ganzen Tag nach dem Fall des Menschen? Nur Böse. Das Dichten und Trachten, bitte, des menschlichen Herzens ist nur Böse. Von Jugend auf den ganzen Tag seit dem Fall. Das ist die Beurteilung Gottes, des Heiligen Geistes. Nachdem er das alles erforscht hat, was die nun alles da in der Dunkelkammer ihres Herzens entwickeln, nicht? Wer ist Fotograf unter uns? Gibt es Dunkelkammern? Kann man da was entwickeln drin? Nicht? Sehr gut. Sieht es niemand? Kommt kein Licht dazu? Nicht? Großartig. So. Tragisch großartig. Ich kann wollen, was ich will. Frei. Da drin. Gott hat das erforscht und weiß ganz genau besser als ich um alles. Da drin jetzt. Er überlegt, kann ich dem Arthur Muhl das zur Ausführung genehmigen, was er tun will. Etwas Böses will er tun. Gott sagt, nein, nein, kommt nicht zustande. Aha. Wie ist jetzt die Situation vor Gott, gerichtsmäßig? Es ist gar nichts passiert, nicht? Ich habe gar nichts Böses getan, nicht? Vor Menschen, vor Engeln, aber vor Gott ist das, was ich da drin entwickelt habe, mit Willensentschluss bereit war, auszuführen, von mir aus. Ne? Habe ich von Gott aus beurteilt, da drin schon getan. Klassischer Fall, wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Ist gar nichts passiert. Ne? Ein ganz braver Mann, ne? Vor Engeln und Menschen, vor Geschöpfen und vor Gott vollzogener Ehebruch, da drin. Angenommen, Gott hätte mir jetzt genehmigt, das Böse auszuführen, dann hat er das nur genehmigt, weil er wusste, alle bösen Folgen, die aus dieser von mir genehmigten Tat nun als Konsequenz herauskommen, folgen werden, kann ich aufgrund von Golgatha nicht nur wieder gut machen, alle bösen Folgen, wenn ich ihm die Ausführung des Bösen genehmige, sondern aufgrund von Golgatha kann ich durch Vergebung und Versöhnung eine Herrlichkeit erreichen, die ich ohne Genehmigung des Bösen für kurze Zeit nie erreichen könnte. Ist Gott dann gerechtfertigt, wenn er Böses zur Ausführung genehmigt hat? Ja.
Da sagen die Leute so, lasst uns Böses tun, auf das Gutes herauskommt.
Das sagt das Fleisch. Ja. Dankeschön. Dazu dürfen wir uns merken, je wunderbarer vor Gott etwas ist, Gottes Werte, je wunderbarer diese Gottes Werte sind, umso furchtbarer werden diese wunderbaren Dinge vom Fleisch missbraucht. Was ist denn das Größte in Gott und vor Gott? Die Liebe. Stimmt's? Wird nicht die Liebe am meisten in den Schmutz gezogen, dem Fleisch nach? Vom Fleisch. Ja. Genau, wenn Paulus sagt, ein herrliches Zeugnis der Treue und Barmherzigkeit, Weitherzigkeit unseres Gottes aufgrund von Golgatha in seiner Gottesliebe, wo die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch weit überschwänglicher geworden. So. Und jetzt kommt Paulus, was sollen wir hierzu sagen? Also ist dieser Ausspruch richtig? Stimmt das? Wo die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch weit überschwänglicher geworden. Ist das richtig? Ist das wunderbar? Herrlich. Einmalig. Paulus sofort. Halt, was sollen wir hierzu sagen? Sollen wir also in der Sünde verharren, damit die Gnade noch mehr Gelegenheit habe? Das sei ferne. Wer solche Gnade Gottes missbraucht, dessen Gericht ist dann gerecht. Der Paulus weiß. Also, wegen der Gefährlichkeit von göttlichen Herrlichkeiten dürfen wir diese göttlichen Herrlichkeiten nicht unter den Scheffel stellen oder gar verschweigen. Ne? Die haben wir weiter zu bezeugen. Wenn ich ein falsches 5-Mark-Stück bekommen habe, ne? Ich habe es gar nicht gemerkt, warum. Das sieht dem Echten so ähnlich. Hat gar keinen Unterschied in meinen Augen. Nicht? So. Ja. Also, wenn es falsche 5 Lieber, ja, 5 Lieber sagt der Schweizer, nicht? 5 Markstücke gibt, dann will ich von 5 Markstücken überhaupt nicht mehr wissen. Und wenn es so viele falsche Propheten gibt, dann will ich von Prophetie überhaupt nicht mehr wissen. Wäre das richtig? Aber so denken wir gelegentlich nicht. Ja. Weil etwas gefährlich ist, lassen wir es lieber links oder rechts liegen. Nicht? Ja nicht, nein. Fest zugreifen. Ergreife das Leben. Wir haben den Geist selbst vor uns, der unsere Herzen erforscht und dann weiß, alles weiß. Und aufgrund von Golgatha alles in Herrlichkeit vor Gott präsentiert. Wir haben gesehen, das Herz, zentrale Quelle, innerste Impulsstelle des ganzen Menschenbestandes, und dass unser Gott, der das eben in vollkommener Weise so geschaffen hat und gewollt hat, nämlich, dass es Geschöpfe gibt, die wollen können, was sie wollen. Auf die Gefahr hin, dass die einmal etwas wollen, was er nicht will. Auf die Gefahr hin, dass die etwas wollen, an dem er Missfallen haben könnte. Das wollte er, um Geschöpfe zu haben, die nicht nur Maschinen sind oder Marionetten. Die Konsequenz für ihn bestand darin, wie wir lesen, dass er allein, unser Gott, der einzig wahrhaftige Gott unter vielen Göttern, so sagt die Schrift, fähig ist, nun, diese im Verborgensten des Menschen sich vollziehenden Gedankengänge, Überlegungen hin und her, Willensrichtungen und Entschlüsse, Dichten und Trachten, Entwürfe fassend, Tun und Lassen da drin. Kann ein Mensch da drin reden in seinem Herzen, ohne dass es jemand hört? Er aber sprach in seinem Herzen, steht so geschrieben. In unseren Herzen können wir ganze Gerichtsverhandlungen vollziehen. Wo steht das? Im Hebräerbrief, das Wort Gottes, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Prüfen unsere Gedanken und Überlegungen des Herzens. Gedanken da drin, die sich gegenseitig anklagen oder auch entschuldigen. Ne? Ganze Gerichtsverhandlungen werden da vollzogen. Wir schlagen jetzt das Wort in Sprüche 16, Vers 1 auf. Das ist der erste Tresorschlüssel, der in diesen so schwer verständlichen Problemen und Fragenkomplexen die erste grundlegende Antwort geben kann. Sprüche 16, Vers 1. Da bin ich zuerst mal drüber gestolpert, wie folgt. Komme daran und lese: Die Entwürfe des Herzens sind des Menschen, Sache des Menschen. Aber schon die Antwort der Zunge kommt von Jehova, vom Herrn. Wisst ihr, was ich da gedacht habe? Na, das habe ich was gedacht. Umgekehrt wäre auch gefahren. Salomo. Die Entwürfe des Herzens sind Sache des Menschen. Die Antwort der Zunge kommt von Jehova. So was? Was ich daher plappere, das soll vom Herrn kommen. Und was da drin im Allerheiligsten und im Innersten vorgeht, das sei dann meine Sache. Dann habe ich mich aber gleich geschämt, nicht? Dann habe ich ja das Gegenteil gedacht von dem, was da geschrieben steht. Umgekehrt wäre auch gefahren. Nein. Die Entwürfe des Herzens sind des Menschen. Darin kann ich machen, was ich will. Wenn ich aber nur Atem holen will, um jetzt ein Wort, das ich aussprechen will, aussprechen zu können, bedarf es der Genehmigung Gottes. In der Weise kommt alles, was im Sichtbaren in Erscheinung tritt, es seien Bewegungen, es seien Worte, insoweit kommt alles vom Herrn. Nicht, dass jetzt, wenn ich einen bösen Gedanken habe da drin und den pflege und nun etwas Böses ausführen will, soll ja niemand sagen, das komme vom Herrn. Ja? Nennen, sondern von wo kommt das? Aus meinem eigenen Fleisch? Von meinen eigenen Gedanken? Was lesen wir? Gerade in den ersten Versen von Epheser 2. Da auch wir alle, schreibt Paulus, samt Paulus, sowohl die Gedanken unserer Herzen und die Willenstriebe des Fleisches taten. Ja, das ist unsere Sache. Die Entwürfe des Herzens sind des Menschen Sache. Aber schon die Antwort der Zunge kommt von Jehova. Schnell. Welcher Sperling ist schon vom Dach gefallen, ohne dass Gott es genehmigt hat? Entschuldigt, wie viele Härlein sind von meiner Glatze gefallen, ohne dass der Herr es genehmigt hat? Ja, jetzt lacht ihr, das ist schon klar, nicht? Schon klar. Also nach außen geschieht gar nichts, Gott habe es denn genehmigt. Zum im Gegensatz dazu aber gilt jetzt da drin, jetzt fahre ich so weiter, da drin können wir nicht nur machen, tun und lassen, was wir wollen, sondern da drin können wir mehr tun und lassen, als wir nach außen tun und lassen können. Ich bin im Moment in Zürich, in unserer Wohnstube und sitze auf dem Sofa. Hat jemand da etwas dagegen? Kann ich das in den Gedanken meines Herzens? Habe ich eben vollzogen. Kann ich das äußerlich? Nein. Im gleichen Moment. Sie irren alle Zeit, klagt Gott das Haus Israel an. Aber nicht 40 Jahre in der Wüste. Da macht Gott gar keine Anklage, sondern sie irren alle Zeit in ihren Herzen. Darf er da anklagen? Aber das ist ihre Sache. Sie üben alle Zeit Ungerechtigkeit denn in ihren Herzen. Das also üben heißt auf Griechisch Gymnastik treiben. Gymnazo. Üben. Die treiben Gymnastik in Bezug auf darin, dass sie sich üben in aller Art von Gesetz und Gottlosigkeit. Gibt es etwas? Da drin ist das möglich. Aber das sieht ja niemand. Das sieht nicht einmal ein Engel. Menschen sowieso nicht. Was ich da drin alles übe an Gottlosigkeiten und Gesetzlosigkeiten. Da übt sich ein ganzes Schlangenwing, Gewimmel und Otterngezücht da drin. Auf seine Weise. Stimmt's? Sagt Jesus. Sprüche 16, ein weiteres Wort. Ein Wort der Weisheit Gottes, das die Welt schon ganz kurz übernommen hat und weiß nicht, was sie sagen. Was da für eine Gottesordnung und eine Bedeutung drin liegt in Vers 9. Elberfelder, Vers 9, Sprüche 16. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg. Ganzen Weg. Aber Jehova lenkt seine Schritte links, rechts, vorwärts, Rückwärts. So. Ich liege gelähmt auf meinem Lager, kann mich in keiner Weise mehr kundtun nach außen, aber da drin gehe ich einen ganzen Lebensweg. Sollte ich wieder gesund werden, dann werde ich in Beziehung auf die Frage so machen, und wenn es so kommt, richte ich mich dann so ein, und wenn der das wieder so sagen würde, werde ich so antworten, eins nach dem anderen. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg. Da gehe ich einen ganzen Lebensweg. Aber alles, was nach außen in Erscheinung tritt, was dann wirklich geschieht, geschieht nur wie weit? Als Gott das zur Ausführung gelegt hat. Noch einmal, Gott genehmigt böse Entwürfe seiner Geschöpfe nur dann zur Durchführung, wenn er weiß, nachdem er alles erforscht und zur Kenntnis gekommen ist, wenn er weiß, aufgrund von Golgatha, wo er sich alles hat kosten lassen, um das dem Gesetz Unmögliche möglich zu machen, dass ein Gesetzloser gerechtfertigt werden kann. Wo steht denn das geschrieben? In Römer 4. Der Prüfstein für die Echtheit unseres Glaubens in Christo Jesu heißt, dass wir nicht zu denen gehören, die durch Werke wirken, um vor Gott antreten zu können, sondern dass wir dem Gott glauben, der den Gesetzlosen, den Gottlosen rechtfertigt. Ja. Steht so geschrieben. So steht geschrieben. Ja, wie kann Gott so etwas überhaupt tun? Sehr einfach. Weil der einzig Gerechte für alle Ungerechtigkeiten, Gesetz und Gottlosigkeiten gestorben ist und das alles mit sich begraben hat. Aus. Hat Gott die Rechtsgrundlage geschaffen, dass er jeden Gesetz und Gottlosen, der zu ihm kommt, im Glauben, im Vertrauen, in seiner Not, mit Gottes Gerechtigkeit zur Darstellung bringt. Der dem Gott glaubt, der den Gesetzlosen rechtfertigt. So sind wir nun, Römer 3, glaube ich, ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Allein durch die Gnade, aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Da dürfen wir jetzt nicht stehen bleiben. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg. Da gehen wir einen ganzen Weg. Aber Jehova lenkt seine Schritte. So. Die gewaltige Konsequenz oder das Ergebnis, die Folge solcher Gottesordnung ergibt nun für uns ein gewaltiges Verständnis in Bezug auf den Begriff Ratschluss Gottes. Gibt es irgendein Geschehen in der ganzen Schöpfung, das nicht ein Bestandteil des Ratschlusses Gottes ist? Nein. Weder Haar vom Haupt, noch Sperlinge vom Dach, noch Krieg und Schrecken, Erdbeben und Verbrechen sind alles Bestandteile des Ratschlusses Gottes. Aber wie kommt ein Ratschluss zustande? In gegenteiliger Weise von dem, wie ein Vorsatz zustande kommt. Ein Ratschluss kommt zustande, indem viele Ratgeber beraten, und wenn sie eins geworden sind, das, dann ist ein Ratschluss zustande gekommen. Ein Vorsatz kommt zustande, indem ein Einzelner sich etwas vorsetzt, vornimmt, ohne andere zu fragen. Das ist ein Vorsatz. Ein Ratschluss kann auch bezeichnet werden als ein Beschluss von vielen. Ein Vorsatz kann auch bezeichnet werden als ein Entschluss. Nicht? Das ist ein Unterschied. Ein Beschluss ist ein Ergebnis, wenn viele beraten haben, gibt es einen Beschluss zusammen. Haben die beschlossen. Ein Vorsatz, den ich bei mir selber fasse, ist dann für mich ein Entschluss. Der kommt aus meinem Innersten. Und jetzt stehen vor uns nicht meine Ratschläge oder Ratschlüsse oder meine Entschlüsse oder Vorsätze, sondern jetzt stehen vor uns, jetzt steht vor uns einerseits der Ratschluss Gottes und andererseits der Vorsatz Gottes. Verstehen wir den Unterschied? Der Vorsatz Gottes kommt woher? Allein aus den verborgenen Gründen Herrlichkeiten seines Herzens. Das ist der Vorsatz Gottes, den er gefasst hat bei sich selbst, ohne jemand zu fragen. Und der besteht worin? Dass ein Zeitpunkt kommen muss, wo das ganze All in Christo und dein Haupt zusammengefasst ist. Das ist der Entschluss Gottes, das ist der Vorsatz Gottes, den er ohne jemand zu berücksichtigen oder zu fragen bei sich selbst gefasst hat. Herrlich. Jetzt der Ratschluss Gottes. Der Ratschluss Gottes kam zustande, indem er zuerst alle Überlegungen und Gedanken und Entwürfe der Herzen seiner Geschöpfe erforschte, zu Rate zog. Ich stelle schnell die Zwischenfrage. Sind im Ratschluss Gottes auch böse Dinge enthalten? Ich muss mich sofort korrigieren. Und die Frage so stellen, sind nicht im Ratschluss Gottes sehr viele böse Dinge enthalten? Ja, eigenartig. Und das soll der Ratschluss Gottes sein. Ja. Der Ratschluss Gottes umfasst alle Entwürfe der Herzen seiner Geschöpfe, die er erforschend kennengelernt hat, soweit er sie zur Durchführung genehmigt hat. Aha. Warum ist also im Ratschluss Gottes so viel Widergöttliches vorhanden, das geschehen muss und geschehen wird? Warum? Weil das alles von Gott genehmigte Entwürfe der bösen Herzen seiner Geschöpfe sind. Also woher kommt alles Böse? Aus dem Herzen Gottes. Unmöglich. Wie viel Finsternis ist denn in Gott? Gar keine Finsternis, nur Licht. Und wenn nur Licht drin ist, dann kann ja nur was rauskommen. Ist das Licht, wenn aus dem Herzen Gottes ein Entschluss kommt, ein Vorsatz, das ganze All trotz aller Gesetz und Gottlosigkeit eines Tages aufgrund von Golgatha in Christo unter ein Haupt so zusammenzufassen, dass eines Tages die ganze Schöpfung ein Herrlichkeitsleib Jesu Christi ist. Ist das Licht. Kommt aus dem Herzen Gottes. Wunderbar. Ja. Und der Ratschluss Gottes im Gegenteil, ja, das sind alle Ratgeber zum Ratschluss Gottes hat er seine Geschöpfe gefragt. Was wollt ihr? Was gedenkt ihr in dem und dem Fall zu tun? Du, ich. Noch einmal, wenn Gott böse Entwürfe nicht zur Durchführung genehmigt hat, dann ist der Betreffende, weil nichts geschehen ist, passiert ist, nicht etwa jetzt schuldlos, sondern vor Gott hat er das betreffende Böse da drin schon getan, vollzogen. So. Einer der sieben Punkte hieß Ansatzpunkt der Gerichte Gottes. Wenn Gott alles, was geschieht, erst durch seine Zensur hat gehen lassen und alles, was geschieht, von ihm genehmigt worden ist, dass es geschieht, warum warte ich mit weiteren Worten? Jetzt nicht deshalb, wie Salomo sagt, der Weise überlegt, um zu antworten. Das auch. Um zu antworten. Ich stelle jetzt eine kühne Frage anschließend. Trägt dann Gott, der die Dinge alle erkannt hat, bevor sie geschehen sind und zur Durchführung genehmigt hat, trägt er dann eine gewisse Verantwortung vielleicht für alles, was geschieht? Wem das nicht klar ist, dem diene, was ich dann als Opa und Papa und Opa und Urgroßvater als Beispiel vorführen kann. Ich konstruiere. Ich sehe als Großvater, wie zwei meiner Enkel, jeder mit einem Trangiermesser bewaffnet, aufeinander losstürzen. Ist so. Und ich könnte gerade noch so machen. Überlege aber, na, die Kerle sollen mal sehen, was daraus wird. Nicht? Die stoßen zu und beide sinken tot um. Wer trägt jetzt mehr Verantwortung? Die beiden kleinen Enkel? Kein Verständnis, was sie taten. Nicht? Die wussten nicht, was sie taten. Nicht? Aber der Opa wusste, was sie taten. Der saß nicht. Er hätte noch so machen können, ne? Auseinanderhalten. Aber er hat gesagt, ja, no, so, lasst euch mal den Willen. Ne? Die fallen tot um. Wer trägt mehr Verantwortung, die Enkel oder der Opa? Eigentlich der Opa die ganze Verantwortung. So. Ist Gott bereit, die Verantwortung zu übernehmen für alles, was geschieht? Selbstverständlich. Hat er die Konsequenzen gezogen? Selbstverständlich. Vollkommen. Golgatha. Noch einmal. Aufgrund von Golgatha hat Gott die Rechtsgrundlage gelegt, dass das dem Gesetz Unmögliche, nämlich einen verfluchten, dem Tode verfallenen Menschen wieder je aus dem Fluch zurückzuholen oder aus dem Tode, das kann das Gesetz nicht. Das Gesetz vom Sinai ist unwiderruflich vorerst. Und dem Gesetz ist es unmöglich, einen Verfluchten durch das Gesetz aus dem Fluch je wieder herauszulösen. Wes Seele sündigt, die muss sterben. Unwiderrufliche Gerichtsaussage. Und nun, das dem Gesetz unmöglich, wollen wir uns mal sagen lassen. Tat Gott in einer Weise, die nun weit über alles Bitten und Verstehen hinausgeht. Dass er nun im Gegenteil, je unheimlicher und unbarmherziger die Flüche und Verurteilungen des Gesetzes sind und vollzogen worden sind, und je unverständlichere und unheimlichere Dinge Gott in seinen Ratschluss hat aufnehmen lassen, aufgenommen hat, aufgrund von Golgatha, durch Vergebung und Versöhnung, Barmherzigkeit, Güte und Liebe, Fluch in Segen, Finsternis in Licht, Tod in Leben und alles Negative in Herrlichkeit verwandeln kann. Die Grundlage gelegt und die Möglichkeit geschaffen, und zwar genau noch einmal, was dem Gesetz unmöglich ist. Ganz einfaches Beispiel. Der reiche Mann ist bereits in einem Gerichtsfeuer. Hat Durst. Er sieht den armen Lazarus im Schoße Abrahams. Er bittet nicht, darf ich auch da dort hinüberkommen, sondern nur um was? Ich möchte trinken, habe Durst. Antwort. Von hier aus, Schoß Abrahams, ist es unmöglich, zu dir hinüberzukommen. Und für dich ist es unmöglich, zu uns herüberzukommen. So steht geschrieben. Aber bitte noch unter Gesetz. Das haben wir. Das ist dem Gesetz unmöglich. Wer nach dem Gesetz in ein Gericht gestoßen ist, versetzt ist, ist ohne Hoffnung auf Erlösung für immer verflucht, dem Gericht verfallen, nach dem Gesetz. Jetzt hat Gott das dem Gesetz Unmögliche vollbracht auf Golgatha. Was gilt jetzt? Das letzte, hinterste Wort in unserer Bibel heißt, der gleiche Geist, der mit unaussprechlichen Seufzern seufzt für die Schwachheit der Schwachen. Und die Braut sprechen was? Komm. Ja, wer ist eingeladen durch den Geist und die Braut? Der Herr, der Geist. Wer ist eingeladen? Er dürfe kommen. Bitte, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, er dürfe kommen, der komme ja noch nicht, sondern der spreche zuerst seinerseits, komm. Ja, zu wem denn? Na, zu einem anderen. Und die Einladung lautet wie? Wer da will, der komme und trinke von dem Wasser des Lebens. Geschenkweise. Wer spricht so? Der Geist und die Braut. Das sind die beiden zartesten, wunderbarsten, herrlichsten Gotteswerte. Sind die Einladenden an wen? An was für Geschöpf? In welche Richtung? An solche, die Durst haben, die trinken möchten und nach dem Gesetz nicht können. Unmöglich können. Die werden jetzt eingeladen. Mit einer Bedingung. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche zuerst, komm, zu seinem Hintermann. Und wenn der es gehört hat, er dürfte kommen, dann darf er auch erst wann kommen, wenn er seinerseits gesagt hat, komm. Jetzt können aufgrund von Golgatha alle den Gerichtsfeuern verfallenen Geschöpfe kommen. Sofern sie wollen. Und wer da will, will der reiche Mann trinken. Hat er Durst? Wer da will, wen da dürstet, der komme. Ist jetzt das dem Gesetz unmöglich möglich geworden? Auf wunderbarste Weise. Da haben wir ein einfaches, gewaltiges Beispiel dafür, dass Gott Böses nur so weit erlaubt hat, als er wusste, aufgrund von Golgatha kann ich alles so verwandeln in eine Herrlichkeit, die ich ohne Genehmigung der Eigenwilligkeit meiner Geschöpfe nie eine solche Herrlichkeit erreichen könnte. Wir lassen uns jetzt im Geist versetzen, aber jetzt in den Gedanken unserer gereinigten Herzen in Christo Jesu, im Glauben, lassen wir uns versetzen in die Vollendung. Und nehmen einmal an, Gott hätte es so gemacht, wie wir es lieber gehabt hätten. Nachdem er erkannt hat, ja, wenn ich den Geschöpfen eine Freiwilligkeit, eine Entschlussfähigkeit nach ihrem Gutdünken und Willen einbaue, gestatte, dann können Dinge in Erscheinung treten, die schrecklich sein könnten, na, dann mache ich lieber nicht. Also, ich schaffe Himmel und Erde, Engel und Menschen, und Menschen ein Paradiesgarten, Garten Gottes, sehr schön alles, alles sehr gut. Und Gott schaute an, alles Werk seiner Hände, das er geschaffen hat, und siehe, es war sehr gut. Und jetzt hat Gott beschlossen, nein, also jetzt sehr gut, das ist mir viel zu wenig, es soll immer noch besser werden, immer noch schöner, immer noch herrlicher, immer noch wunderbar. So, ne? Das hätte uns doch, wem hätte das nicht gepasst? Ah ja. Das ist ja die weltweite Frage, nicht? Warum hat Gott überhaupt Böses zugelassen? Und dann zugelassen, sage ich, nein. Meine Großmutter hat es dann zuletzt zugelassen, wenn ich lange genug an ihr herumgemütet habe, nicht? Sie sagte, nein, also Bub, das darfst du nicht machen. Sie, ah, aber weißt du, die haben rufen, schon lange ist willkommen und so weiter. Dann sagte meine Großmutter, also Mira wohl, das ist Zulassung. Also eine, darf ich mal sagen, großväterliche oder großmütterliche Schwäche ist dabei. Das gibt es bei Gott nicht. Entweder genehmigt Gott etwas oder er verweigert die Durchführung. Ist dann klar. Mit ganz klarem Willensentschluss und Verfügungsgewalt unseres Gottes. Jawohl.
Du wirst so langsam auch mal wieder an unsere Zeit
denken. Er ist gnädig und barmherzig. Habt ihr gehört? So langsam soll ich nur dran denken. Also, von direkt aufhören, hat er noch gar nichts gesagt. Ich werde jetzt aber schnell daran denken. Da drin. Wir haben uns versetzen lassen in die Herrlichkeit, in die Gott seine ganze Schöpfung gebracht hat, ohne Böses zu genehmigen. Immer schöner, immer schöner. Eines Tages, ich konstruiere jetzt wieder, ihr könnt dann selber prüfen als Berührer, ob diese Architektenkonstruktion tragfähig sei. Und vielleicht sogar gar nicht schlecht anzusehen. Nicht? Also, eines Tages ruft Gott seine Schöpfung zusammen und sagt, liebe Kinder, haben wir es nicht schön zusammen? Jawohl, wir haben es schön zusammen. Nicht wunderbar? Ja, wunderbar. Alles prächtig. So. Aber jetzt muss ich euch etwas sagen. Wenn ich bereit gewesen wäre, mit Herzensentschluss, bevor ich die Schöpfung ins Dasein rufe, bereit gewesen wäre, mit euch zuerst einmal, nachdem ihr geschaffen worden seid, mit euch einen schweren Weg von Schmerzen und Sterben und Tod und Fluch und Verdammnis zu gehen. Wie hätten wir auf solche Worte reagiert? Verstanden? Nichts hätten wir verstanden. Erstens. Was er überhaupt meint. Erstens. Wenn ich bereit gewesen wäre, zuerst mit euch einen Weg der Schmerzen und des Todes und der Verdammnis zu gehen, für ganz kurze Zeit, gemessen mit der wirklichen Unendlichkeit, die nie aufhören wird. Kinder, dann hätten wir heute eine Herrlichkeit, mit der die jetzige überhaupt nicht verglichen werden kann. Otto, was hättest du dann gesagt? Ja, lieber Herr, warum bist du nicht diesen Weg gegangen? Ja, ich wollte euch schonen, liebe Kinder, aber jetzt ist nichts mehr zu machen. Wäre Gott dann gerechtfertigt? Nein. Lässt er sich einmal richten in Bezug auf alle seine Verfügungen? Ja. Er wird als gerecht erfunden werden, wenn er gerichtet wird. Er stellt sich zur Verfügung. Und dann gibt es nur noch eines, nur noch Anbetung und Staunen. Und alles ist vergangen, alles Alte ist vergangen, nachdem Gott mit seiner Schöpfung die tiefen Wege gegangen ist, das Alte vergangen, man wird all der Dinge nicht mehr, nie mehr gedenken, siehe, alles ist neu geworden, und was nur bleibt, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Und zum Glück ist welche dieser drei die größere? Die Liebe. Warum? Denn die Liebe glaubt alles und die Liebe hofft alles. Und was die Liebe hofft, lässt das zustanden werden. Antwort bitte. Was die Liebe hofft, lässt das zustanden werden. Nein, so steht geschrieben. Denn die Hoffnung lässt nicht zustanden werden, aber nur welche Hoffnung? Wie geht's weiter? Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Also alles, was die Liebe Gottes glaubt und hofft, lässt nicht zuschanden werden. Ja, was hofft denn die Liebe Gottes alles? Alles. Ist dann Hoffnung für alle? Glaubt Gott für alle? Alles. Jetzt kommt mein Schluss. Satz.
Wie lang ist er?
Ich wurde nicht nur einmal schon gefragt, aber nur so, Bruder Muhl, wenn das in alle Ewigkeit so weitergeht, loben und danken und anbeten und so, immer, könnte es nicht dann langsam langweilig werden? Warum lacht ihr jetzt? Habt ihr euch schon verraten, nicht? So. Könnt's da nicht langsam langweilig werden? Antwort, wenn Glaube, Hoffnung, nur mal die bleiben, die bleiben. Ich kann ja nur was hoffen, was noch nicht vorhanden ist, was nur als Verheißung dasteht. Ich kann auch nur glauben, was ich nicht sehe, was ich nicht mit Sinnen wahrnehmen kann, nicht? Die Welt sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Das ist blöde Torheit. Ja. Von plötzlich gar kein Glaube. Der Glaube beginnt erst dort, wo es nichts mehr wahrzunehmen ist, mit diesen Sinnen, als Gabe Gottes. Einfach. Wenn Glaube und Hoffnung nie aufhören, dann heißt das praktisch, dann hat Gott immer wieder in alle Zukunft neue Verheißungen, neue Herrlichkeiten, die vorerst nur im Glauben erfasst werden können und mit der lebendigen Hoffnung schon wahrgenommen werden können. In Bereitschaft, also wann fängt es an, langweilig zu werden? und alles eingetaucht und getragen von der unendlichen Liebe unseres Gottes. Amen.
Man kann es ja verstehen, dass bei solch einem Thema, wo einem bei jedem Satz das Herz aufgeht, man nicht leicht ein Ende findet. Zumal wir auch so gerne singen, weil denn weder Ziel noch Ende sich in Gottes Liebe finden. Also da müsst ihr schon Geduld haben mit den Brüdern, die einen solchen Auftrag haben, wenn ihre Stunde wenigstens 70 Minuten ist. Ich will deswegen auch nicht mehr viel hinzufügen, nur eins. Mir ist das groß geworden heute Morgen, als ich an Abraham dachte, der von keinem Wort wusste, geschriebenem Wort, der keine besonderen Schauen hatte. Er sah allerdings, aber ich vermute erst hinterher, nachdem seine Glaubensprobe bestanden war, der rechnete einfach damit, dass der Gott, der gesagt hatte, schlachte, auch wieder lebendig machen kann. Das ist ungeheuerlich. Und es gibt im Neuen Testament einen Mann, der diese abrahamische Glaubensfundamentalität hat. Und das ist der Schächer am Kreuz. Der hatte etwas zu lesen. Da stand über dem Kreuz Jesus, der Nazarener, der Nazäer und der König der Juden. Und die Anfangsbuchstaben dieser vier hebräischen Worte bilden den Namen Yahweh, J-H-W-H. Und da ging diesem Mann, vor dem der Tod stand, wahrscheinlich auf, er ist er, der von sich immer gesagt hat, ich bin ich, denn er muss ihn gekannt haben. Der sagte, wenn du in deinem Reiche kommst, dann kannst du mir die Genehmigung geben, hineinzugehen, denn ich sterbe als ein Verfluchter. Ein Mann von abrahamischem Glauben. Und da wollen wir uns mal ein bisschen so an die Brust schlagen und sagen, was bin ich für ein Winzling in Bezug auf den Glauben Gottes? Na ja, sagen wir, es ja selbstverständlich. Nein, bitte, wir haben heute Morgen dafür gedankt, dass der Friede Gottes unser Herz erfüllt und damit als Schiedsrichter. Und nun lass dir selbst deine Gedanken, diese ungläubigen Gedanken vom Geist Gottes zeigen und dann sag, oh Gott, und dass du mit mir aushältst. Mir ist in der letzten Zeit groß geworden, dass es bei Paulus immer wieder heißt, überhaupt im Neuen Testament, er selbst. Und dann kommt das Aber. Dieses wunderbare Aber, das aus der Verlorenheit auf einmal Herrlichkeit macht. Er selbst. Aber. Dafür wollen wir jetzt danken. Und dann singen wir. Ja, es ist wunderbar. O Gott und Vater, mehr können wir gar nicht sagen. Uns fehlen die Worte, um auszudrücken, was dein Wort ist. Und du hast es uns in der Vollendung gegeben, denn es ist auf das Vollmaß gebracht. Und wir sind so arm und das Zeugnis eines Bruders, das ist wirklich so, die Gemeinde geht zugrunde aus Verarmung am Wort. Und dazu möchten wir nicht gehören. Und dafür danken wir dir, dass du uns die Ohren öffnest. Und nun öffne uns auch das Verständnis, denn wir fürchten dich nicht angstvoll, sondern ehren dich, dass wir dich als den Großen und Herrlichen immer wieder in Christus Jesus sehen und verehren, versuchen. Aber dein Geist, der in uns ist, wertet alle diese Versuche. Hundertprozentig. Und du kennst was der Geist erforscht. Und so freuen wir uns auch jetzt, dass wir jauchzen können in dem Bewusstsein, dein Heiliger Geist führt und leitet uns einen Weg in die Vollendung und Herrlichkeit. Amen.